Tag auch und hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Der erste DVP wird präsentiert von der Best Ager Gamer Community. Alle Informationen zu den Best Ager Gamern und deren Discord-Server findet man auf bagamer.de. Und damit legen wir los im September 2018. Es ist die Folge 163, das nur fürs Protokoll. Ja, und es ist die September-Ausgabe. Das ist echt schräg, weil Aufnahme ist Samstag, der 29. September 2018. Also ganz kurz vor Schluss, ja, knapp 24 Stunden vor Monatswechsel, gibt's dann endlich auch die September-Ausgabe, zu der ich euch recht herzlich begrüße. Mein Name ist Tobs. Ich bleibe heute leider alleine vor dem Mikrofon, soll euch aber recht herzlich grüßen vom Holle. Und was sind die Themen, die ich besprechen möchte? Die Themen sind natürlich, es ist September, es ist Ende September, ja. Kampf der Giganten, der steht natürlich an hier traditionell beim ersten DVP, das heißt Pro-Evolution-Soccer gegen FIFA, darüber werde ich natürlich sprechen. Dann möchte ich euch meine ersten Eindrücke erzählen von Shadow of the Tomb Raider und von Forza Horizon 4. Und ich möchte einmal sprechen über eine neue Konsole, die angekündigt worden ist, nämlich die PlayStation Classic Konsole, erscheint im Dezember und Nintendo hat seinen Online-Dienst aktiviert. Das sollen die Themen sein für diese Sendung. Ihr wisst jetzt, wie lang die Folge geworden ist, weil ihr könnt ja einfach in euren Podcatcher jetzt gucken. Im Moment der Aufnahme, ich weiß es einfach nicht und ich glaube ehrlich gesagt, so richtig lang, könnte ich mir zumindest vorstellen, wird es gar nicht dieses Mal. Aber ob ich da richtig liege oder nicht, weiß ich nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier mir eine Fritz öffnen, ne? Gehört dazu. So und ja, warte mal, Prost. Und lasst uns auch jetzt gleich zu Beginn über den Kampf der Giganten sprechen, oder? Pro Evolution Soccer gegen FIFA. Das ist das, worauf ich sowieso am meisten gewartet habe, denke ich. Ja, diesen Podcast gibt es, ich weiß nicht, wann gibt es unseren Podcast hier irgendwie schon seit 12, 13 Jahren und es ist immer das Gleiche, ne? Immer wieder FIFA gegen PES Ende September. Ich möchte vorweg schicken, dass ich zu diesem Thema leider mit Holle noch nicht gesprochen habe. Das bedeutet, im Oktober gibt es eine neue Folge. Ich hoffe dann natürlich auch wieder mit Holle an meiner Seite. Und es könnte sehr gut möglich sein, dass ich dann mit Holle noch einmal den Kampf der Giganten PES gegen FIFA bespreche. Ich will mir es zumindest offen lassen, weil ich habe zwar beide Spiele, ich habe auch beide Vollversionen und ich habe beide Spiele jetzt auch mehrere Stunden schon gespielt, aber na, man braucht manchmal echt 30, 40, 50 Spielstunden, um dann wirklich bei diesen Fußballsimulationen auch zu einem, ich sag jetzt mal, allumfänglichen Urteil zu kommen. Und momentan ist meine, keine Ahnung, ist das deutlich unter 10 Stunden, sind eher 5 Spielstunden, die ich mit beiden Spielen bisher vielleicht verbracht habe. Und deswegen, ich sage euch natürlich jetzt gleich meine Eindrücke, aber ich möchte es einfach vorwegnehmen. Es sind Ersteindrücke, es ist noch kein richtiges Fazit und da ich keine Spielserie so gut kenne wie die von PES und von FIFA, bilde ich mir ein, dass mein Ersteindruck mit so viel Erfahrung, die ich bei diesen beiden Spielserien habe, dass mein Ersteindruck höchstwahrscheinlich nachher auch schon mein Fazit sein wird, weil man sehr gut einschätzen kann, was sich da unter der Haube versteckt. Aber natürlich will ich mir immer noch diese Hintertür offen lassen. Vielleicht das, was einem jetzt am Anfang so flasht und gut gefällt, nachher ist das vielleicht doch nicht so doll und vielleicht das, was einen momentan stört, findet man nachher vielleicht am Ende doch ganz geil. Also, ne? Das muss man immer noch vorwegnehmen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber, aber ich denke, ihr habt trotzdem Erfahrung genug und auch mit den beiden neuen Spielen schon genügend gespielt, um zumindest mehr so mein Fazit erlauben zu können. Und damit würde ich gerne beginnen, aber wie gesagt, jetzt letzter Satz, ne? Mit Holle habe ich darüber noch nicht gesprochen, kann sein, dass Holle das ganz anders sieht und wenn dem so ist und wenn meine Erkenntnis auch in ein paar Tagen und Wochen anders ist, dann würden wir das in der Oktoberausgabe natürlich nochmal aufnehmen, weil Stand jetzt weiß ich auch gar nicht, wann die Oktoberaufnahme überhaupt stattfindet, vielleicht ja schon nächste Woche, vielleicht in wenigen Tagen schon, vielleicht aber auch erst Mitte, Ende Oktober, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Also, Kampf der Giganten. Ich denke, dass über 80% der Hörer, die jetzt diese Folge, die 163. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts hören, dass ihr meine Vita bei Fußballspielen kennt. Oder ich muss das jetzt nicht bitte alles noch einmal wiederholen. Das habe ich jetzt so viele Jahre immer wieder erzählt. Ich brauche euch das nicht erzählen. Für die wenigen, die jetzt vielleicht neu zu diesem Podcast dazugekommen sind, um das in einem Satz zu sagen, Holle und ich haben uns kennengelernt über Pro Evolution Soccer. PES war extrem lange unser Spiel der Spiele, ja, das beste Videospiel, das es zu kaufen gab zum jeweiligen Zeitpunkt, und wir haben PES geliebt, und seit ein paar Jahren sind wir beide FIFA-Spieler und favorisieren FIFA viel mehr als Pro Evolution Soccer. Das Herz hängt irgendwie immer noch bei Konamis PES-Titel, aber wenn man so sieht, was spielt man von dem September einen Jahres bis zum September des Folgejahres, dann war das in den letzten Jahren immer viel, viel mehr FIFA als PES. So, das kurz zur Geschichte. Ja, und jetzt habe ich beide Spiele gespielt, und was soll ich sagen? So richtig, aber auch so richtig viel gibt es gar nicht zu erzählen. Ich denke, es ist gar nicht so spektakulär. Ich denke, dass beide Spiele die Fans der jeweiligen Spielserien zufriedenstellen werden, und dass die immer PES gespielt haben, auch mit dem neuen PES sehr viel Spaß haben werden, und dass die FIFA gespielt haben, mit dem neuen FIFA sehr viel Spaß haben werden. Und also ich denke, der Fansupport ist von beiden Seiten gegeben und hat deswegen auch eine Existenzberechtigung, aber beiden Spielen, davon gehe ich jetzt mal aus, wird es nicht gelingen, Fans der jeweils anderen Spielserie für sich zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese PES-Version gut genug ist, um FIFA-Spieler zu Pro Evolution Soccer zu bringen, und genau andersrum, die immer PES lieben und gerne spielen, die werden jetzt nicht zu FIFA greifen. Also insofern, ne, bleibt es alles beim Alten, ne? Die Fanlager bleiben weiterhin gespalten, und für mich ganz persönlich ist unterm Strich doch in diesem Jahr, wie auch schon im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, eher eine Ernüchterung festzustellen. Beide Spiele haben ihre Stärken weiter geschärft und verstärkt. Also Stärken, ne, ist ja auch gerade groß im Trend bei den großen Firmen. Das wurde hier gemacht bei beiden Spielen. Allerdings wurden die Schwächen einfach überhaupt nicht angegangen, und mittlerweile finde ich, bei beiden Spielen sind die Schwächen doch schon deutlich spürbar. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, hier war für beide Spiele eine Riesenchance, dass wenn man an seinen Schwächen mal mehr gearbeitet hätte und seine Schwächen mal mehr ausgemerzt hätte, dann hätte man einen größeren Sprung hinlegen können. So haben beide Spiele, sind sie auf Nummer sicher gegangen, die Stärken gestärkt, die Schwächen bei den Schwächen belassen, und das ist dann für mich so ein bisschen Ernüchterung und ein bisschen schade, weil da gibt's halt dann keine große Überraschung, ne? Weder in die eine noch in die andere Richtung. Was meine ich mit Stärken und Schwächen nicht angegangen? Auch hier muss man natürlich, aber das wisst ihr natürlich als DVP-Stammhörer, nochmal sagen, ich kann hier nur meine Meinung wiedergeben, und das muss nicht Mainstream-Meinung sein, das muss nicht die, ihr könnt gerne anderer Meinung sein, ich kann hier nur meine Meinung hier sagen. Also bei PES sieht es so aus, dass sie ihre Stärke gestärkt haben im Sinne auf dem Platz und auf dem Feld. Das ist zum einen optisch deutlich sichtbar. Ich finde, PES 2019 sieht auf dem Platz im Stadion dramatisch besser aus als das Vorjahresspiel. Also wenn man jetzt nochmal PES 2018 reinlegt, dann ist man wirklich, also so ging es mir, wirklich erschrocken, wie beschissen der Rasen aussah und das Spielfeld und so weiter. Ist mir davor gar nicht so dermaßen aufgefallen. Aber wenn man jetzt PES 2019 sich anguckt, im Vergleich zu PES 2018, dann ist das schon ein Riesensprung. Also auf dem Feld haben sie da ganz viel richtig gemacht, und es gibt auch viele neue Animationen bei den Spielern, und da ja Konami schon immer diese Zauberformel hat, dass die dass die Spieler und der Ball, dass das getrennte physikalische Dinge sind, kommt natürlich durch neue Animationen der Spieler und durch feinere Animationen der Spieler nicht nur ein deutlich flüssigeres und ansehnlicheres Fußballspiel zustande, sondern noch mal mehr wird's auf die Spitze getrieben, wie hier der Ball gespielt wird und also das ist wirklich unglaublich. Wenn man einen Pass, selbst den einfachsten Pass spielt, ja, dann sollte man schon wissen, steht der Spieler richtig, ne? Schießt er den mit dem richtigen Fuß oder mit dem falschen? Also hier, das ist richtig Simulation, ne? Und das tut dem Spiel, also diese neuen Animationen, tut dem Spiel richtig gut. Und der Ballphysik, die eher über jeden Zweifel haben ist, tut dieser Ballphysik auch nochmal richtig gut. Also das ist richtig geil. Also man kann unglaublich viel Spaß haben auf dem Platz mit PS. Das ist für mich herausragend. Ja. Es gibt immer noch zwei, drei Dinge, die sie leider sich von FIFA an dem Punkt nicht geklaut haben. Zum Beispiel das Ballabschirmen. Das passiert ja bei PES mehr oder weniger ohne, dass man irgendeine Taste drückt, sondern da hat ja jeder Spieler so seine Eigenschaften, wie gut man Bälle abschirmt. Das mag ganz realistisch sein, aber am Ende, gerade wenn du online spielst und auf Gegner triffst, die eigentlich immer nur pressen und immer nur grätschen, dann ist das schon ein bisschen doof. Ne? Das hätte man vielleicht ein bisschen verfeinern können, aber ansonsten fällt mir auf dem Platz überhaupt nicht auf, was man irgendwie sonst noch verbessern könnte. Also da ist PES gewohnt stark. Ich habe es aber schon seit 2-3 Jahren gesagt und ich werde es auch in diesem Jahr wieder sagen, diese goldene Regel, die wir 10, 15 Jahre immer gesagt haben, ne, entscheidend ist auf dem Platz, die zählt seit 2-3 Jahren einfach nicht mehr, weil auch wenn PES auf dem Feld, auf dem Fußballfeld besser ist als FIFA für mein Empfinden, so darf man das nicht missverstehen, dass man sagt, also das eine ist gigantisch gut und das andere ist einfach arkadiger Kick und Schrott. Nein, das ist sehr auf Augenhöhe. Ich finde in der Tendenz PES besser. Fühlt sich noch nach geilerem Fußball an. Aber das heißt ja nicht, dass FIFA unrealistisch ist oder schlecht. Ja? Und insofern, FIFA-Spieler, ich befürchte, also wenn du so ein echter FIFA-Fan bist, dann willst du PES doof finden und umgekehrt genauso, wenn du PES-Fan bist, willst du FIFA doof finden. Also ich habe manchmal so das Gefühl, man kann zwischen diesen beiden, das ist so ähnlich wie zwischen Schalke und Dortmund-Fans, irgendwie kannst du da gar nicht so richtig vermitteln, aber wenn FIFA-Fans sich mal so, wenn die mal so ein bisschen ihre Fanbrille abnehmen und sie würden sich mal 10 Spiele von PES angucken und dann siehst du, was mit diesem Ball alles passiert, wie dieser Ball fliegt, was für eine Physik, was für Szenen auf dem Platz und besonders vor dem Tor, was da passiert, das ist wirklich geil. Also das ist wirklich geil. Also da macht PES wirklich ganz, ganz, ganz viel richtig. Aber sie haben halt, sich grafisch doll verbessert und das, wo sie sowieso schon geil waren im Gameplay, haben sie auch nochmal verbessert. Das ist alles sehr lobenswert. Aber meine Fresse, Konami, also es ist schon peinlich eigentlich, wie diese Menüs aussehen. Es ist die Spielmodi, es ist völlig verstaubt, es ist ein Armutszeugnis. Und deswegen ist Entscheidendes auf dem Platz nicht mehr richtig. Ja, weil ich will auch Spaß mit meinem Fußballspiel haben. Nicht nur auf dem Rasen da über diese virtuellen 90 Minuten, die in Wirklichkeit ja nur, keine Ahnung, wenige Minuten lang sind, sondern ich möchte auch motiviert werden, ja, dass ich sage, so welche Spielmodi gibt es, ne? Was war das früher geil mit diesem Meisterliga-Modus, ne? Was war das gigantisch? Der Meisterliga-Modus, ey Freunde, das ist sowas von lieblos. Ja, das sind ja auch die gleichen Einblendungen und die gleichen Grafiken wie schon im letzten Jahr. Da wurde irgendwie gar nichts gemacht, hat man so das Gefühl. Es wurden so ein bisschen die Menüs ein bisschen aufgehübscht. Das hat man ja schon bei der Demo gesehen. Ne? So ein bisschen, die Kacheln sind größer und runder und so. Das sieht alles so ein bisschen besser aus. Aber richtig geil ist es natürlich nicht. Und ich finde, die Motivation außerhalb des MyClub-Modus ist verschwindend gering. Es ist einfach erbärmlich. Also Konami 6 setzen. Das ist einfach für einen Vollpreistitel überhaupt nicht mehr akzeptabel. So, und der MyClub-Modus ist natürlich, ne, wisst ihr ja alle, ne, der Ultimate Team-Modus von PS. Den haben sie deutlich verbessert, wie ich finde. Oder vielleicht habe ich mich jetzt auch endlich mal dran gewöhnt nach ein paar Jahren. Früher fand ich es irgendwie ganz doof, dass man keine Spieler kaufen konnte, sondern nur so Agenten und dann kriegst du irgendwie einen Spieler zugelost. Dann ist das mehr so, immer so ein Glücksspiel. Das fand ich früher doof. Das finde ich jetzt eigentlich, muss ich zugeben, sogar ganz erfrischend. Das haben sie ganz gut gemacht. Auch grafisch ist das ganz gut gemacht. Aber auch hier muss ich sagen, gerade für Leute, die wie ich, die gerne eher offline auch spielen, ist das einfach überhaupt nicht motivierend. Da gibt es keine Offline-Seasons und, und. Es gibt nur Online-Seasons. Das ist ähnlich wie bei FIFA Ultimate Team. Du musst 10 Spiele spielen und dann gewisse Punkte erreichen, um dann in die nächste Liga zu kommen. Also alles, wie wir es kannten. Nur auch in diesem Fall ist es bei Pro Evolution Soccer so, obwohl sie ja schon 4 Wochen vor FIFA gekommen sind und dadurch die Chance hatten, noch mehr Spieler für sich zu gewinnen. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Online-Spiele ich jetzt gemacht habe, aber ich weiß, ich habe schon diverse Male einfach abgebrochen, weil ich keinen Gegner gefunden habe. Ich habe einfach keinen Gegner gefunden. Es dauert minutenlang. Und wenn ich einige Let's Player verfolge über Twitch, einen, den ich zum Beispiel wirklich toll finde, wie er das macht und wie er diese Let's Plays moderiert, das ist der Let's Playmaker, wirklich sehr zu empfehlen, ganz toll. Aber wenn du manchmal auch siehst, ne, wie lange, und das ist ein echter PES-Fan, wenn du siehst, wie lange der benötigt, um mal einen Gegner zu bekommen beim Online-Spielen, dann ist das beschissen. Das ist beim MyClub-Modus so, es ist bei den anderen Spielmodi auch so. Und es ist auch nicht wirklich motivierend. Und dann liegt es vielleicht natürlich auch daran, weil ich nicht so wirklich gut bin, das mag sein, aber dann ist das Matchmaking auch beschissen. Dann bekomme ich Gegner so in einer Zeit online zugelost, die dramatisch besser sind als ich. Also dramatisch schlecht habe ich noch kaum einen gefunden. Das liegt vielleicht daran, weil ich halt so schlecht bin, weiß ich nicht. Ne? Aber ich habe welche, weißt du, wo du schon nach 7 Spielminuten, also, ne, also in Wirklichkeit sind 2 und in, ne, also 2 reale Minuten und 7 oder 8 Minuten dann in der virtuellen Fußballwelt, wo ich dann schon 3-0 zurückgelegen habe, weil man mich irgendwie völlig schwindelig gespielt hat. Das bringt ja überhaupt gar keinen Spaß. Übrigens für den, der da 3-0 führt, ja auch nicht. Ja, also nein, Konami, das ist einfach schlecht. Auf dem Platz, super, aber ich akzeptiere es einfach nicht mehr. Und jetzt hat's, ich habe mir schon ein paar Mal vorgenommen und jetzt nehme ich es mir wirklich fürs nächste Mal vor. Ich werde das Spiel weder vorbestellen noch erstmal kaufen. Weil egal, welche Demo ihr mir da ein paar Wochen vorher gebt, ja, auf dem Platz ist alles super, aber für mich ist jetzt wirklich für das nächste Jahr, für PES 2020, es ist entscheidend. Ändern Sie endlich mal die Spielmodi, werden Sie da kreativer. Ich habe jetzt nichts gesagt zu den Lizenzen, wissen wir alle, dass die vielleicht so groß sind wie noch nie und trotzdem für uns Europäer und besonders für uns Deutsche ist es alles Bullshit, es ist alles egal, ob da die japanische, chinesische und kroatische Liga drin ist, interessiert uns irgendwie nicht. Also gerade wenn du nicht so viele Lizenzen hast, ja, da musst du kreativer werden in den Spielmodi, in der Motivation, dass die Leute länger am Controller bleiben. Das hat Konami überhaupt nicht verstanden. Das verstehen sie einfach überhaupt nicht. Da sind sie total blind. Ja, und dabei gibt es gute Ansätze. Zum Beispiel finde ich sehr lobenswert beim MyClub-Modus, dass du halt dein eigenes Logo erstellen kannst und deine eigenen Trikots erstellen kannst. Das ist ganz cool. Ja, und wenn du dann nämlich einen neuen Spieler bekommst über deinen Agenten, ja, dann steht auf einmal dieser neue Spieler vor deiner Logo-Wand, ne? Pressewand, ne? Mit deinem Logo, das du kreiert hast und so. Und zeigt dann auf deinen Wappen auf dem Trikot und macht uns so die Daumen nach oben und sagt, hey, ich bin stolz jetzt hier bei diesem Club zu sein. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das wünsche ich mir auch im Offline-Modus, im Meisterliga-Modus, im was weiß ich, ja, dass man irgendwie sagt, mach da mehr. Aber da ist Konami anscheinend völlig blind, genauso wie mit diesen dämlichen, fand ich schon immer bescheuert, Anzeigen. Wenn du hier über irgendwas schüttelt oder so, ne, das ist mein Hund, der jetzt hier gerade um meine Füße herum schwänzelt. Also wenn du ein Tor schießt, ne, dass da immer dieses hässliche, wie bei Windows 98, so ein hässliches Quadrat erscheint oder Rechteck erscheint, welche Tasten man zum Jubeln drücken muss. Also das ist alles sowas von verstaubt. Konami, wirklich, das akzeptiere ich nicht mehr und ihr habt mich in dem Punkt maßlos enttäuscht, auch wenn es auf dem Platz vielleicht so gut ist wie noch nie, aber bringt halt nichts. Ne? Deswegen habe ich es am Anfang gesagt, Stärke ist gestärkt worden, aber die Schwäche, boah, nicht angefasst. Und das Gleiche kann man dann bei FIFA sagen, nur da geht's genau andersrum. Die große Stärke von FIFA und was mir unglaublich viel Spaß bringt, ist natürlich die ganze Präsentation. Es ist eine Fülle von unterschiedlichen Spielmodi, sehr geil, offline, online, das machen sie alles super. Der FIFA Ultimate Team, muss ich sagen, mein Ersteindruck, so geil wie noch nie, diese Idee von diesen Rivals, ich habe da jetzt erst, ich glaube, 8 oder 9 Partien gespielt, also bin da jetzt auch nicht so ganz tief drin, aber das war gigantisch, das hat total Spaß gebracht, dass man dann, nachdem man 5 Spiele online spielt, wirst du ja erstmal eingruppiert, ne? In welche Division gehörst du eigentlich mit deiner Stärke und Schwäche und so weiter. Und alles, was ich danach bekommen habe, ne? Also ich bin in die Division 7 gekommen, nur damit ihr wisst, ne? Von 10 Divisionen, Hub spielt in Division 7, also so richtig geil bin ich ja nicht, ne? Aber alle Spiele, nachdem ich da erstmal in diese Division 7 gekommen bin, alle Spiele danach waren auf Augenhöhe. Das hat einen Spaß gebracht. Ich habe genau die richtigen Spieler bekommen, die gegen mich spielen. Das ist super. Oder auch, was ich auch toll finde als Offline-Spieler, wenn ich sage, ich habe jetzt keinen Bock gerade online zu spielen, dann kann ich aber gegen Mannschaften spielen, die von anderen Spielern halt erstellt sind und die ich dann, ja, gegen die ich dann offline spiele. Das ist alles super. Sie haben ja auch, das wisst ihr alle, die Champions League Lizenz und das machen sie auch ganz schick. Und dieser Anspielmodus, muss ich sagen, ein Gimmick, aber ein richtig geiles Gimmick, wo man auch mal mit Freunden hier auf dem Sofa spielen kann. Wo man dann irgendwie schräge Regeln aufstellen kann, meinetwegen, dass ein Tor im Strafraum geschossen ein Tor, also ein Punkt bringt, aber alle Fernschüsse 2 Punkte oder so eine Art Battle Royale Modus, die Mannschaft, die ein Tor schießt, verliert einen Spieler, ne, und hat natürlich wieder den Nachteil. Also auch da, ich sag mal, sie gehen in diese Arcade-Richtung so ein bisschen, aber machen auch sehr viel seriös und klar, Ultimate Team ist das, wo sie am meisten Hirnschmalz verbraten haben. Also auch da geht schon meine Kritik ein bisschen los. Also wenn du hier eine Karriere spielen willst als Trainer oder als Spieler, dann glaube ich, haben sie hier auch so gut wie gar nichts verändert im Vergleich zur Vorgänger-Version FIFA 2018. Also das ist dann bei 2019 irgendwie, glaube ich, so gut wie gar nicht anders geworden. Aber sie haben halt in anderen Bereichen im FIFA Ultimate Team ganz besonders, aber auch in den anderen Bereichen wie dem Anstoßmodus. Das haben sie alles ganz gut gemacht. Die Lizenzen sind gut. Das Spiel sieht fantastisch aus. Ich persönlich finde, es sieht auf dem Rasen noch geiler aus als PES. Und PES sieht schon richtig, richtig schick aus. Aber ich finde, das ist ein persönlicher Geschmack. Ja, aber ich persönlich empfinde, FIFA sieht noch geiler aus. Die ganze Atmo ist super. Ne? Von den Kommentatoren brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, weil das ist bei PES Vollschrott. Die kannst du sofort ausstellen. Das macht Wolf Fuß und so deutlich besser. Aber, und jetzt komme ich wieder, ne? Stärken sind gestärkt worden. Ne? Was Menü, Spielmodi, Look and Feel des Spiels. Das ist alles noch mal schicker, noch mal runder, noch mal motivierender. Geil, 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 alles super, ne? Aber auf dem Platz, muss man sagen, hat sich jetzt nicht wirklich viel getan, ne? Und vielleicht mussten sie da nicht so viel tun, weil das Gameplay, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich persönlich, ist zwar etwas weniger anspruchsvoll und etwas weniger realistisch als Pro Evolution Soccer, aber es ist ja nicht unrealistisch. Also es ist ja auch ein geiles Fußballspiel. Also da muss man sagen, macht das FIFA schon gut. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo man einfach merkt, die können noch so viel Marketing-Speech sagen, aber irgendwie fühlt es sich dann doch im letzten Endes doch mal ein bisschen zu arcadig an, auch wenn hier die taktischen Möglichkeiten hier, wie man eine Mannschaft einstellt, jetzt auch, finde ich, noch deutlich umfangreicher und besser geworden ist. Aber vielleicht sollte FIFA beim nächsten Mal sich wirklich mal überlegen, mal den Mut zu haben, aber vielleicht können sie es gar nicht mehr haben, weil FIFA so erfolgreich ist, dass du, sag ich mal, die Grund-DNA des Spiels vielleicht gar nicht mehr ändern kannst. Aber ja, spielt man PES 10 Spiele und spielt man FIFA 10 Spiele, dann geht's mir zumindest so, liebe ich viel mehr FIFA als PES, aber vermisse, wenn ich FIFA spiele, doch diese Ballphysik und so diese Spielmechaniken, die ich dann bei PES eigentlich habe. Das muss ich zugeben, ne? Also ich habe selber jetzt diesen Story-Modus bei FIFA noch nicht gespielt, aber guckt euch mal das Video an auch von der 4Players-Redaktion, die jetzt ein Video-Fazit gemacht haben bei bei FIFA 19 und das habe ich mir angeguckt und das war so exemplarisch für mein ganzes Gefühl, wie sie es gezeigt haben. Also wenn man diesen Story-Modus mit Alex Hunter spielt, dann scheint es so eine Sequenz zu geben, wo man dann auch den Opa spielt, wie er in seiner Jugend Fußball gespielt hat, also mit so einem klassischen braunen Lederball, mehr oder weniger auf dem Grandplatz, also ne, ganz anders als heute. Ja, aber dann guckt euch mal an, ne, wenn die das so gefilmt haben, also For Players, ne, wo diese, die haben diese Szene dann so gefilmt und dann seht euch mal an, wie die Leute laufen, ja wie heute, dann guckt euch den Ball an, wie der über den, übers Feld rollt, ja genauso wie in der Allianz Arena, also, ne, oder über Wembley Stadium, also das ist vielleicht ein alter brauner Ball, aber der rollt halt dennoch nicht wie ein alter brauner Lederball, ja, sondern wie ein FIFA-Ball halt. Und das ist so exemplarisch. Ja, das kann man dann auch in die heutige Zeit nehmen, dass man sagt, es fühlt sich gut an, es spielt sich gut. Ich finde FIFA im Vergleich zu PES auch in diesem Jahr ist das deutlich bessere Gesamtpaket. Und man bekommt, ich habe das schon 6-mal gesagt, ich sage es jetzt ein 7. und letztes Mal, FIFA, egal was PES-Fans sagen, die alles doof finden wollen, was bei FIFA gibt, nein, FIFA ist kein Arcade-Fußballspiel, schon lange nicht mehr. FIFA ist eine Simulation und FIFA ist relativ realistischer Fußball. Also bitte, lasst die Kirche im Dorf, das ist schon okay. Und trotzdem tut es einem weh, wenn man dann PES spielt und du sagst, ey, aber genau das da ist gerade Fußball bei PES und dann nicht mehr bei FIFA. Und deswegen, ne, ist es eine ist es so ein bisschen Stagnation bei beiden Spielen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wer FIFA-Fan ist, bleibt FIFA-Fan, wer PES-Fan ist, bleibt PES-Fan. Aber ich muss sagen, mich haben beide Spiele so ein bisschen enttäuscht, zugegeben auf einem hohen Niveau. Ich finde auch ein etwas enttäuschenderes Fußballspiel noch, ich persönlich finde es noch 3000 Mal geiler als den besten Ego-Shooter, den es gibt, weil Ego-Shooter finde ich halt scheiße und Fußball liebe ich. Ja, und insofern ist das natürlich Klagen auf sehr hohem Niveau, aber es ist so ein bisschen auch wirklich ernüchternd, dass PES sich da nicht bewegt, dass sie nicht endlich mal da mal Hirnschmalz und Geld investieren, um FIFA mal richtig Paroli zu bieten, dass man sagt, wir haben die viel geileren Spielmodi, wir haben die viel kreativeren Ideen, ja, wir, und nicht nur bei unserem MyClub-Modus, sondern bei unserem ganzen Spiel, wir machen es einmal richtig, ja, und bei FIFA sagt man sich auch, ja, du hast die Champions League-Lizenz und, aber mein Gott, nun guck dir das Konami-Produkt an und das geht, es geht auf dem Platz deutlich realistischer als das, was bei FIFA ist. So, Punkt. Jetzt könnte ich gleich wieder sagen, ne, weil man, wenn man mich falsch verstehen möchte, könnte man sagen, ah, hier, du meinst also, es wäre unrealistisch. Nein, ist es ja nicht. Es ist Klagen auf hohem Niveau. Ich denke, ich habe dazu alles gesagt. Also, mein Kampf der Giganten geht wie in den letzten Jahren halt pro FIFA aus. Im Gesamtpaket super und trotzdem werde ich sicher auch in den nächsten 12 Monaten immer mal wieder ein paar Abende haben, wo ich einfach ein bisschen Nostalgie verliebt Pro Evolution Soccer spielen werde und wo ich dann jedes Mal denken würde, oh Kacke, wieso gibt's dieses Gameplay nicht bei FIFA? Das wäre dann das perfekte Fußballspiel eigentlich, ne? Gut, soweit zu dem Kampf der Giganten 2019. Wenn ihr irgendeine ein Feedback zu diesen oder auch zu den folgenden Themen habt, dann schreibt mir bitte gerne bei Twitter. Und die meisten von euch folgen mir, also dem Hob, sicher bei Twitter. Ansonsten haben wir auch einen ersten DVP-Account bei Twitter. Auch das wäre toll, wenn ihr dem folgt und da vielleicht Feedback gebt. Und solltet ihr Mitglieder sein bei der Best Ager Gamer Community, da haben wir auch einen Kanal nur zu diesem Podcast, zum ersten DVP. Und auch da freue ich mich natürlich über Feedback. Gut, dann lasst uns nochmal über zwei andere Spiele sprechen, die ich jetzt schon anspielen konnte. Die ersten da 2 bzw. 4 Stunden schon gespielt habe. Ersteindruck von 2 ganz großen Franchises, nämlich Forza Horizon 4 und Shadow of the Tomb Raider. Lass uns beginnen mit Forza Horizon 4. Das Spiel habe ich jetzt kurz vor der Aufnahme die ersten 2,5 Stunden gespielt. Und zwar die Vollversion. Das Spiel erscheint ja am Dienstag, den 2. Oktober. Ich selber habe natürlich den Game Pass auf der Xbox One und das bedeutet, alle Game Pass-Mitglieder bekommen ja Forza Horizon 4 am 2. Oktober, gleich am ersten Tag, kostenlos auf ihre Festplatte. Da könnte man natürlich sagen, warum hat der Hobst denn dennoch Geld ausgegeben? Das ist doch total bekloppt, nur weil man 2-3 Tage eher spielt. Und dann muss ich sagen, ja, das war tatsächlich bei mir der Hauptgrund. Das Spiel gibt es ja seit gestern, also seit dem 28. Ne, Moment der Aufnahme ist ja der 29. Also seit dem 28. gibt es Forza Horizon 4. Und seit dem 28. habe ich bis Mittwoch, den 3. Oktober, habe ich frei und habe an jedem Tag sehr viele Stunden, wo ich Videospiele spielen kann. Und ab dem 3. Oktober habe ich dann wieder relativ, was heißt wenig Zeit? Normalzeit. Was bedeutet, dass es viele Tage gibt in der Woche, wo ich gar nicht spielen werde? Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein Titel, auf den habe ich so einen Bock. Den, da gebe ich jetzt auch mal Geld für aus, damit ich den tatsächlich jetzt ein paar Tage eher spielen kann. Aber nicht, weil ich angeben kann, den paar Tage eher zu spielen, sondern einfach, weil ich jetzt ausgerechnet an diesen Tagen einfach auch viel Zeit habe zu spielen. Deswegen habe ich mir das Forza Horizon 4 Paket gekauft und das ist dann auch noch die, ich glaube 11 oder 12, weiß ich jetzt gar nicht, geilsten Fahrzeuge von James Bond noch kostenlos dazu gibt, war für mich natürlich nochmal ein Anreiz, weil ich bin absoluter James Bond Fan und jetzt in den nächsten Tagen durch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter mit den ganzen Bond-Karren zu fahren, ey, da habe ich so einen Bock drauf. Also, ja, was soll ich euch sagen? Forza Horizon 4. Ich habe es jetzt, wie gesagt, 2,5 Stunden gespielt und ich habe das Strahlen und das Lächeln nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen. Es ist so geil. Es ist so ein geiles Fahrgefühl. Es ist, ich glaube wirklich sagen zu können nach diesen 2,5 Stunden, ich habe noch nie in meinem Leben einen so perfekten Racer gespielt wie Forza Horizon 4. Ich muss ja sagen, bisher mein absolutes Lieblings Rennspiel, sicher auch Nostalgie verhangen, ist Project Gotham Racing 2 war es, glaube ich, ne? Oder war es Project Gotham Racing 3, ich weiß nicht mehr, ein Spiel auf der Xbox, also auf der allerersten Xbox, das war sensationell und dann gab es auch ein Rally Challenge, wie hieß das denn noch? Rally Challenge, bla bla bla, davon gab es irgendwie auch, da gab es 2 Teile und dann wurde es nie weiter fortgeführt, das war das beste Rally-Spiel aller Zeit, meiner Meinung nach. Diesen beiden Spielen traue ich so ein bisschen hinterher, in dieser Forza, also mit Forza Motorsport kann ich persönlich nicht so viel anfangen, Forza Horizon finde ich schon immer geil, aber für mich bisher der beste Titel, ganz klar, war Forza Horizon 2, ich fand den dritten, der hat mich irgendwie nie so gepackt, warum, weiß ich nicht, weil das Festival war schon immer peinlich irgendwie, aber ich war noch nie nach 2,5 Stunden sowas von angefixt von einem Autorennspiel wie von diesem hier. Ich finde, es ist grandios, es ist so geil. Es ist natürlich arcadisch, ja, es ist natürlich ein, klar, es ist keine Simulation und trotzdem fühlt es sich irgendwie so echt an. Also wohl wissen, dass es ja überhaupt gar kein echtes Fahrverhalten ist, aber es fühlt sich so echt an. Meine Fresse, ist das geil. Es ist allerdings auch absolut fremdschämend in den ersten Minuten, wenn man da zu diesem Festival kommt und dann irgendwie ganz unglaublich peinliche deutsche Lokalisierung, irgendwelche Sprecherinnen und Sprecher richtig peinlich daherreden. Unangenehm, ich finde es unangenehm, ich bin peinlich berührt, ich glaube auch so ein bisschen beschämt vor meinem Fernseher. Aber so wie du dann wieder in der Karre sitzt und so wie du wieder im Auto sitzt, ist das so ein geiles Fahrgefühl. Es ist so dramatisch geil. Also Wahnsinn. Ich freue mich, nach dieser Podcastaufnahme werde ich auch gleich weiterspielen. Weil, und das habe ich jetzt nur gelesen, das weiß ich natürlich noch nicht, ob das jetzt stimmt, aber angeblich soll es so sein, dass man so die ersten 4-5 Spielstunden mehr oder weniger noch gelenkt wird von dem Spiel und dann kommt irgendwie der große Knall und dann ist man auf einem Server, auf dem dann jeder ist, der die ersten 4-5 Spielstunden durchgespielt hat. Und auf diesen Server habe ich natürlich tierisch Bock drauf. Weil ihr wisst alles, das brauche ich euch nicht erzählen. Das Besondere an Forza Horizon 4 sind die 4 Jahreszeiten. Man fährt im, also das Ganze spielt ja in England, in Großbritannien, da in Schottland, Edinburgh und so weiter. Ne, diese ganze wunderschöne Landschaft. Und man fährt im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und natürlich fühlt sich das im Sommer ganz anders an als im Herbst, ist viel rutschiger und Winter kann man sich ja sowieso vorstellen mit Schnee und Eis und so weiter und so fort. Und ja, und nachher soll es halt so sein, dass wenn man auf diesem Server ist, weil man diese ersten 4-5 Stunden hinter sich gebracht hat, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, dann wird man freigeschaltet für diesen Server und dann ist es, glaube ich, so angedacht von Turn 10, also von den Machern von Forza Horizon 4, dass, glaube ich, jede Woche die Jahreszeiten wechseln. Also in einer Woche hast du dann Frühjahr, dann dauert es 7 Tage oder 6-7 Tage und dann kommen die nächsten 6-7 Tage kommt dann Sommer und dann die nächsten 6-7 Tage Herbst und dann Winter. Also das heißt, du kannst dann nicht spielen, wann du willst. Du kannst jetzt nicht dich vor die Konsole setzen und sagen, ah, ich will jetzt Winter spielen, sondern du setzt dich vor die Konsole und du musst die Jahreszeit spielen, die jetzt für alle Spieler weltweit gerade vorgegeben wird. Das klingt wie eine Einschränkung, es ist natürlich auch eine Einschränkung, aber es muss unglaublich geil sein, weil es gibt dann auch für jede neue Jahreszeit dann auch neue Spielmodi und Rennmodi und Dinge zu gewinnen. Also ich glaube, das ist ein Riesenspaß. Darüber hinaus soll es wohl auch möglich sein, mit Freunden irgendwelche Rennen in sozusagen eigenen, wie nennt man denn das, in sozusagen eigenen Spielräumen zu erstellen, wo du dann sagen kannst, mach mal Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Das kannst du dann mal machen, so aus Spaß, aber wenn es nachher wieder um Punkte geht und so, dann musst du das die Jahreszeit nehmen, die jetzt gerade vorgegeben ist. Ich glaube, das ist sehr geil. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich habe alles gespielt, was man in der Demo auch schon spielen konnte. Also das heißt, ich war im Sommer. Das ist dann, das fühlt sich dann total an wie so ein Offline-Racer, wo du dann ein paar Aufgaben wo du so ein paar Aufgaben lösen kannst. Dann bin ich in den Herbst gekommen, da bin ich ja jetzt auch und im Herbst fühlt sich schon deutlich anders an. Nicht nur auf der Straße fühlt sich deutlich anders an und die Landschaft sieht so unglaublich hübsch aus, wirklich super, sondern auf einmal sehe ich auch auf meiner Karte, dass da andere Leute fahren. Also man hat schon das Gefühl, ah, guck mal hier, ne? ist das jetzt schon online? Sind wir jetzt schon alle auf einem Server? Wie sieht das aus? Aber es geht, und genau weiß ich es natürlich in dieser Sekunde nicht, aber oben rechts steht dann immer auf dem Bildschirm, du brauchst noch so und so viele Punkte, um in den Winter zu kommen. Was dann für mich bedeutet, okay, also dann wird es so sein, wie ich es auch gelesen habe. Wenn ich so und so viele Punkte erreicht habe, dann wird auch der Winter für mich freigeschaltet. Dann brauche ich sicher eine gewisse Punktezahl, um dann in den Frühling zu kommen. Und wenn ich dann wieder in dem Sommer bin, ich schätze mal, dann geht's dann erstmal so richtig los. Also es ist wahnsinnig motivierend, die Karren, die Autos, wahnsinnig super. Ich freue mich, dass ich jetzt echt heute, morgen, übermorgen, dass ich ganz, ganz viel spielen kann. Also mein Ziel ist definitiv, dass ich am Feiertag, am 3. Oktober, egal ob ich noch FIFA und PES und Tomb Raider und PUBG spielen will, aber mein Ziel ist definitiv spätestens am 3. Oktober dann alle Jahreszeiten gesehen zu haben, um dann auf diesen richtigen letzten Server, der sich dann immer wieder automatisch wechselt, dass ich definitiv auf dem Spiel. Also ich bin wahnsinnig angefixt, ein geiles Spiel und für alle diejenigen von euch, die eine Xbox One haben, den Game Pass haben und jetzt auf Dienstag, den 2. Oktober warten, es lohnt sich total. Das ist, glaube ich, ein richtig, richtig geiler Racer. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, was eher negativ war, aber es, wie alles immer, liegt es natürlich auch an mir und es ist meine persönliche Meinung nur, du wirst dann, als ich im Herbst angekommen bin und ich da auch die ersten Online-Fahrer auf der Karte gesehen habe und so weiter, dann wird auch das ganze Menü freigeschaltet und dann ploppt das auf, links, rechts, was man alles machen kann und was hier sind Blitzer und da sind Karten und da sind Schätze und hier sind Sprünge und dann sind diese Rennen und jene Rennen und du musst noch dies machen, jenes machen. Also dat, und dann noch ein Fotomodus und Autolackierer und Design und du musst noch irgendwie das erstellen, jenes erstellen und Clubs erstellen. Ey, ich bin völlig, aber auch völlig erschlagen und völlig überfordert von den Dingen, die man da machen kann jetzt bei Forza Horizon. Das ist mein Eindruck nach 2,5 Stunden. Es kann natürlich sein, wenn ich jetzt so lange spiele, dass ich jede jede Jahreszeit mal gesehen habe, um dann irgendwie diesen großen Knall zu bekommen, um dann auf diesen Original-Server zu kommen. Das kann sein, dann hat man so viele Spielstunden hinter sich, dass dann vielleicht man es ganz geil findet, dass man sagt, ja, den und den Spielbereich, der ist für mich relevant, das andere ist vielleicht für mich weniger relevant. Es kann sein, dass ich mich nachher über diese Vielfältigkeit auch freue, aber jetzt am Anfang, muss ich sagen, ist sie für mich nicht motivierend, sie ist für mich eher demotivierend, weil es ploppt alles auf, ich fühle mich völlig überfordert, ich werde nicht so richtig nachher mehr an die Hand genommen, sondern es gibt 10.000 Möglichkeiten, was du in diesem Spiel machen kannst. Schöne Grüße an Konami, guckt euch das mal an, ne? Hashtag PES muss besser werden in dem Punkt. Und da ist Forza Horizon eventuell schon wieder übers Ziel hinausgeschossen. Das kann auch sein, aber unterm Strich, ich habe es gerade gesagt, ganz ehrlich, ich habe, ob Simulation oder Arcade oder was auch immer, ich habe so viele Spiele. Ich persönlich finde auch The Crew 2 sehr, sehr nice, sehr schick, bringt mir auch echt Spaß. Aber so ein Gefühl, wie nach diesen 2,5 Stunden, so ein Gefühl von Fahrzeugen auf der Straße, ich würde es nennen, perfektes Gefühl hatte ich noch nie beim Racer. Freunde, da kommt was ganz Großes auf uns zu und ich glaube, Forza Horizon ist, auch wenn man es gekauft hat, so wie ich glaube, es ist jeden Cent wert. Und wenn man es vorbestellt, ja, wie ich es gemacht habe und dann Geld dafür ausgibt, ja, dann bekommt man ja auch die Garantie, die ersten 2 großen DLCs dann kostenlos zu bekommen. Ne? Nachher muss man die bezahlen, wenn man das Spiel dann im Game Pass dann kostenlos hat. Letztendlich spart man dann immer noch viel Geld, gehe ich auch von aus. Also man muss es ja vielleicht dann nicht kaufen. Aber ich sage für alle Xbox-Besitzer, Freunde, da ist ein so heißes Brett gerade auf der Festplatte. Meine Fresse. Das ist aus meinem Sicht, das muss ein System-Seller sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es PlayStation-Spieler gibt, die sagen, alles klar, ich liebe meine PlayStation, ich kaufe mir alle Spiele nur für die PlayStation, aber ich kaufe mir die Xbox nur für Forza Horizon 4. Weil es ist so geil. Ja, genauso wie es höchstwahrscheinlich Xbox-Spieler gibt, die lieben ihre Xbox, aber haben sich dennoch den PlayStation gekauft für Uncharted oder für Last of Us oder für God of War oder Horizon Zero Dawn oder was es da alles auch für geile Exklusivtitel auf der PlayStation gibt. Ja, so viele Exklusivtitel gibt's ja nicht. Für die Xbox, aber dieser Titel, Freunde, ey, sowas Geiles, könnt ihr euch drauf freuen. So, leider nicht ganz so geil und leider nicht ganz so schwärmen werde ich für Shadow of the Tomb Raider. Das habe ich mir auch gekauft, auch für die Xbox One, by the way, wobei es am Ende ja egal ist, wofür man das kauft. Und ich bin mir sicher, ich werde jetzt die nächsten Tage auch noch diverse Stunden mit Lara noch durch Peru, durch den Dschungel hüpfen. Aber ich habe schon nach den ersten 2-3 Spielstunden gemerkt, ich habe schon irgendwie befürchtet, ich hatte schon ein bisschen Zahnschmerzen beim Kauf dieses Spiels. Ich bin großer Lara-Fan und auch berechtigt, meiner Meinung nach. Ich finde Lara Tomb Raider hat mich auch durch die PlayStation 1-Zeit gebracht. Ich habe sogar auf dem Sega gespielt, bevor es überhaupt auf die PlayStation kam. Aber das ist nochmal so ein bisschen Nerdwissen nebenbei. Ich verbinde mit dieser Spielfigur sehr viel und ich finde, Square Enix hat auch da ganz, ganz vieles richtig gemacht mit diesem Reboot. Erst mit Tomb Raider, dann Rise of the Tomb Raider. Aber ich habe mir schon gedacht, als ich die Trailer gesehen habe und so, also es ist, wie heißt das in diesem Videospiel-Speech, more of the same. Ja, ich finde dieses Dschungel-Setting jetzt ausgelaucht und langweilig. Hatten wir beim ersten, hatten wir beim zweiten Reboot, ne, und jetzt auch beim dritten. Spielmechanik ist gleich geblieben, was ein Lob ist, ja. Aber ich finde, sie sieht auch gar nicht so gut aus. Also die Umgebung, ja, die sieht ziemlich geil aus. Aber sie selber war ich ein bisschen, wieder auch hier, ne, Klagen auf hohem Niveau. Natürlich sieht die Spielfigur Lara Croft sehr gut aus, aber irgendwie so ein bisschen mir zu plastisch, ja. Und was ich den Programmierern, den Entwicklern dieses Spiels wirklich vorwerfen muss, weil das gefällt mir jetzt schon gleich am Anfang nicht, in den ersten Spielstunden, ist, dass man tatsächlich mich zwingt als Spieler, dass ich möchte so ein Spiel ja gerne so realistisch wie möglich spielen, aber man zwingt mich, dass ich echt jede Spielminute mich aus dieser Illusion, dass ich da als Lara Croft gerade durch den Dschungel, durch Peru mich kämpfe. Man nimmt mich da immer wieder raus, weil ich irgendwelche Scheiße suchen muss und irgendwelche Pflanzen einsammeln muss und irgendwelche Items einsammeln muss. Ja, und wenn du den rechten Analogstick runterdrückst, dann kommst du ja in diese Art Batman View, ne, wo du dann irgendwie, wo dir angezeigt wird, was du hier in dieser Gegend alles machen kannst. Und es ist so ätzend, dass ich das machen muss. Weil jetzt könnte man natürlich auch sagen, mach's doch nicht, ja, spiel doch einfach nur die Story. Aber da Lara immer wieder sich auch aufleveln muss, ne, bessere Waffen, bessere Kleidung und so weiter und so fort, da gibt's ja auch dieses ein bisschen Rollenspielcharakter, ne, was kann Lara nachher, womit kann sie am besten umgehen, wie kann sie schleichen, wie kann sie kämpfen. Und dafür brauchst du leider diese Items, weil erst wenn du so und so viele Items wieder gesammelt hast, dann wird ein Fähigkeitspunkt wieder freigeschaltet und insofern ätzend, ja, ich bin damit, ich weiß gar nicht, wie dieser Joa oder Jona oder wie heißt ihr Begleiter, den wir auch schon aus dem ersten und zweiten Teil kannten, mit dem ist sie jetzt ja auch wieder unterwegs, ne? Und da war so eine Szene, ziemlich am Anfang des Spiels schon, da war so eine Szene, da sind wir im Dschungel in Peru mit dem Flugzeug abgestürzt und dann finden wir uns aber wieder und so weiter und dann sagt Jona, ich glaube Jona heißt er, dann sagt Jona, hier Lara, lass uns mal hier links rumgehen und dann spricht er auch mit dir, ne? Also er spricht mit mir als Charakter. Aber ich folge ihm gar nicht, weil ich schon auf der Karte gesehen habe, dass irgendwie auf der anderen Seite irgendwie schon so ein Pfad längs geht und da geht es dann in so eine Schatzkammer und dann gehe ich natürlich in diese Schatzkammer, öffne sie, krabbel da durch, ne, mache meine Aufgaben und mache meine Rätsel und ich glaube, ich bin da 20 Minuten in dieser Schatzkammer gewesen. Alles ganz schön, sieht fantastisch aus, das sieht grafisch wirklich immer super aus und ich finde es auch toll, dass man wohl in diesem, das ist zumindest das, was ich gelesen habe, dass man wohl auch Wert wieder darauf gelegt hat, dass ist ja Tomb Raider, sie ist ja Grabräuberin, dass man auch wieder mehrere Gräber hat, die man dann ausrauben kann und so weiter. Also, dass man darauf Wert gelegt hat, dass das wieder mehr wird und das bedeutet ja auch mehr Rätsel und mehr Ruhephasen und nicht immer nur Gegnerwellen wie bei Uncharted. Dass man das macht, finde ich ja super, aber es ist halt so plump in diese Story eingearbeitet, so ist zumindest mein Ersteindruck, dass ich da völlig aus der Illusion genommen werde, dass ich da jetzt wirklich durch diesen Busch laufe, sondern es ist irgendwie wie so ein Videospiel. Du klapperst die Dinger ab. Und das finde ich unmotivierend. Und das finde ich nicht gut. Ja. Also daran muss ich zugeben, trotz hoher Sympathie für Lara Croft und hoher Sympathie für diese Spielserie. Und es sieht auch toll aus. Aber irgendwie bin ich da noch nicht angehypt. Ja. Und wenn ich jetzt halt hier mit meinen Freunden von dem Best Ager Gamer, mit Paul, Fossi und wie sie alle heißen, wenn ich da eine Runde PUBG spielen kann oder jetzt mit Forza Horizon durch Großbritannien fahren kann oder mit meinem Star Club Nord, also mit meinem FIFA Ultimate Team Karriere machen kann bei FIFA 19, dann muss ich sagen, dann fällt Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider definitiv nach hinten durch. Ja, das wäre dann das letzte Spiel, was ich dann spielen würde. Und Ende Oktober, Aufnahme jetzt in 4 Wochen, erscheint Red Dead Redemption 2. Und wenn ich irgendein storylastiges Spiel spielen will, in den nächsten, keine Ahnung, Wochen oder höchstwahrscheinlich sogar Monaten, dann wird es nachher Red Dead Redemption 2. Das heißt, Shadow of the Tomb Raider hätte bei mir nur dann eine Chance, wenn ich es bis Ende Oktober durchspielen würde. Und das werde ich höchstwahrscheinlich nicht tun. Insofern war das echt ein Fehlkauf. Und ich befürchte auch für die Marke, dass dieses Spiel auch kommerziell kein großer Erfolg wird. Das könnte ich mir vorstellen. Ne? Wir haben diesen Überraschungshit mit, mehr oder weniger Überraschungshit mit Spider-Man auf der PlayStation 4. Dann kommt Red Dead Redemption 2. Dann kommt irgendwie in diesem Spieleherbst ja auch noch Assassin's Creed. Auch wenn mich das persönlich nicht mehr interessiert, ist das aber auch ein großes Franchise. Und dann hast du noch diese ganzen Sportspiele mit NBA, FIFA und so weiter. Und dann hast du noch ganz andere Genres dabei. Und Fortnite wird noch eine neue Saison eröffnen und, und. Also wer spielt denn noch Shadow of the Tomb Raider? Und ich glaube, dass das der Zeitpunkt war falsch. Man hätte dann vielleicht dieses Spiel schon im Sommer, im Mai, Juni rausbringen sollen, wo wirklich wenig erscheint, wo man sagt, dann hätte hätte man so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Oder man hätte ein bisschen mehr Polishing bei dem Spiel machen müssen und sagen, ey, wir konzentrieren jetzt wirklich mal auf die Story und machen nicht so 0815 Videospiel und du musst jetzt hier noch Gimmicks sammeln und auch noch in Geocache und was weiß ich, was man alles noch sammeln muss. Das war meiner Meinung nach von dem Spieldesign eine völlige falsche Wahl, die man da getroffen hat. Und ja, es ist ein geiles Spiel, mit Sicherheit, aber ich wette mit euch, schon bald, in wenigen Wochen, wird es Shadow of the Tomb Raider für den halben Preis geben und spätestens zum Jahreswechsel gibt es das nachher, keine Ahnung, für irgendwie 19€ oder so. Ich sag's euch. Obwohl das eigentlich ein gutes Spiel ist. Und dann hat man richtig auch einen guten Deal gemacht, sicher. Aber da sind viele Dinge, die zusammenzählen, dass man sagt, am Ende ist es dann nicht gut genug, um in diesem Haifischbecken der guten Videospiele zu überleben. Das ist mein Gefühl und mein Fazit für dieses Spiel. So, was haben wir jetzt? Knapp 50 Minuten. Ja, dann kann ich zum Schluss des Podcasts vielleicht noch über zwei Dinge sprechen, die ich auch am Anfang angekündigt habe. Es wurde eine neue Konsole angekündigt. Ja. Sony hat von Nintendo geklaut oder die Idee übernommen, ne, auch mal so eine alte Retro-Konsole zu veröffentlichen. Die PlayStation Classic ist angekündigt. Erscheint, glaube ich, am 3. oder am 5. Dezember, irgendwie Anfang Dezember. Natürlich, als alter Videospiel-Freak habe ich sie mir in der richtigen Sekunde bei Amazon vorbestellt. Jetzt aktuell kann man sie momentan nicht vorbestellen. Ist sie momentan da ausverkauft oder vergriffen, wie auch immer, aber wer weiß, wie viele Chargen sie dann noch nachlegen. Es ist die alte PlayStation mit zwei PlayStation-Controllern, die allerersten PlayStation-Controller hatten ja keine Analog-Sticks, ja, sind ja nur mit Digi-Kreuz und so. Und ich hatte die Konsole damals, deswegen freue ich mich darauf. 20 Spiele sind angekündigt, 5 wissen wir schon. Das Final Fantasy 7, glaube ich, ist dabei. Es interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Das einzige Spiel von den 5 Spielen, was mich interessiert hat, ist Ridge Racer, weil damit habe ich habe viele, viele, viele Nächte Ridge Racer damals gespielt. Ich bin mal gespannt, was noch für Spiele kommen. Wie gesagt, 15 andere sind noch nicht bekannt. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann immer mehr bekannt gegeben. Ja, klar, so eine Konsole muss man nicht haben, weil ich finde es auch völlig korrekt. Sie ist natürlich nicht weiter entwickelbar. Also sie hat jetzt du hast ja keinen Online-Zugang zu irgendwelchen Stores oder es kommen dann nicht noch mehr Spiele, sondern es sind diese 20 Spiele fertig vorinstalliert, HDMI-Kabel ran und das war's. Das finde ich ja auch völlig korrekt und für mich als absoluter Videospiel-Fan und natürlich der die PlayStation, die 1, also die erste PlayStation wirklich ja auch total miterlebt hat, freue ich mich, dass ich die dann mal wieder habe. Ich freue mich ja auch über meine Super Nintendo hier und ganz besonders über meinen Atari. Sind ja auch alles diese Konsolen, die jetzt nochmal so aufgelegt worden sind mit so Best-of-Spielen. Und da wird natürlich die PlayStation hier auch angeschlossen. Ich werde mit Freunden und mit meinem Sohn sicher 3-4 Abende daran Spaß haben, an diesen alten Spielen. Aber da wird man natürlich auch schnell sagen, okay, was für eine Schrottgrafik war das damals eigentlich? Und dann irgendwann verstaubt diese Konsole dann im Regal oder ich habe persönlich so eine kleine Vitrine, wo ich die dann reinstelle und dann ist das mehr ein Sammlerstück, sage ich mal. Und darauf freue ich mich, das ist gut. Das ist sicher kein Must-Have, aber für ja, Spieler wie mich ist das eine nette Idee, wie ich finde. Und ja, freue ich mich drauf, wenn ich die dann Anfang Dezember bekomme. Ich denke, ich lege mir die dann unter dem Weihnachtsbaum und werde die vor dem 24. Dezember dann nicht öffnen. Und ja, das habe ich letztes Jahr genauso gemacht mit meiner Atari-Konsole und diesmal mit der PlayStation 1. Bin ich mal gespannt. So, und ja, dann noch, weil ich gerade Nintendo erwähnt habe, ne, die ja auch mit diesen ganzen Retro-Konsolen auch einen gewissen Hype ausgelöst haben. Nintendo ist jetzt online gegangen mit ihrem Online-Service auf der Switch. Seit Mitte September gibt es das. Kostet 20€ im Jahr, damit du dann auch online spielen kannst. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Mario Kart und Mario Tennis und was habe ich da noch? Wie heißt denn dieses Spiel mit den Farben? Splatoon? Heißt es Splatoon? Das kann man anscheinend jetzt gar nicht mehr online spielen, ne? Sondern das geht jetzt nur noch, wenn du diesen Online-Service hast. Und dazu packen sie dann irgendwie ein paar alte Nintendo-Spiele, so aus den absoluten Anfängen, NES-Spiele wie Tennis oder so. da muss ich sagen, ich habe diesen Dienst noch nicht aktiviert. Ich habe noch nicht die 20 Euro ausgegeben. 20 Euro im Jahr ist sicher kein großer Preis. Aber man muss sagen, klar zahlst du das Dreifache bei der Xbox und bei der PlayStation, aber du bekommst natürlich auch dramatisch mehr. Ne? Mal, wenn man sich jetzt anguckt, Ende September, ne? Also du kriegst, wenn du dir die PlayStation kaufst und dann diesen PlayStation Pass, dann kriegst du ein Destiny 2 kostenlos dazu, ein God of War Remastered dazu und. Das ist natürlich alles geile Spiele und sehr hochwertig und dann hast du da diese 8 oder 16 Mbit-Spiele mit Tennis oder Super Mario Bros. 3, was für viele ja noch das beste Jump'n'Run aller Zeiten ist, kann es ja auch sein, aber das haben wir jetzt schon 100.000 Mal irgendwie gerebootet bekommen auf irgendwelchen Nintendo Classic-Konsolen und Virtual-Konsole und was weiß ich. Ich find's total langweilig, ja. Also ich brauche diese alten Dinger dann nicht mehr. Ich find's ganz charmant, dass man dazu wohl auch alte Nintendo Controller kaufen kann. Diese Idee finde ich sehr charming. Aber ansonsten muss ich sagen, interessiert's mich nicht. Und da meine Switch, wie alle meine Nintendo-Konsolen, in den letzten 10 Jahren auch jetzt wieder verstaubt, ja, wie immer. Es gibt einen guten Hype am Anfang. Ich lasse mich dann sehr gerne hypen, bin dann dabei. Ich finde die Switch auch toll. Hab Zelda gespielt, hab Mario Odyssey. Ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel, ohne Frage. Habe ich auch total gerne gespielt. So, aber jetzt, ja. Und was kommt als nächstes? Super Smash Brothers. Ich weiß, Riesen-Franchise, großer Erfolg für Nintendo, aber es interessiert mich mal gar nicht. Für nächstes Jahr ist dann Animal Crossing angekündigt. Aber ganz ehrlich, da kommt dann irgendwie jetzt auch nichts mehr. Und deswegen gebe ich auch die 20 Euro jetzt erstmal nicht aus. Und wenn man dann sagt, und wenn ich dann mal abends mich hinsetze und sage, ich spiele mal Mario Kart, dann kann ich es noch nicht mal mehr online spielen. Also das ist schwierig. Also ich finde generell, dass die Konsolenhersteller es geschafft haben für einen selbstverständlichen Dienst wie Online-Gaming. Ja, für PC-Spieler ist das ganz normal. Ja, für die Konsole musst du dafür jetzt irgendwie zahlen. Ja, PC-Spieler, keine Ahnung, da sind die Spiele günstiger und Online-Spiel, da würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass man dafür Geld nimmt. Bei den Konsolenspielern sind die Spiele teurer und du musst jetzt auch noch Geld dafür zahlen, dass du online spielen kannst. Muss man sich mal vorstellen. Also die Konsolenhersteller haben das ja ganz geschickt gemacht. Ja, dass sie uns sensibilisieren, dass man dafür ja Geld ausgeben muss. Aber Xbox und PlayStation haben das schon geschafft, dass man sagt, du kriegst dann aber auch für diese 60 Euro neben dein Online-Gaming auch einen ganz guten Mehrwert. Und diesen Mehrwert sehe ich bei Nintendo momentan halt überhaupt nicht. Auch wenn sie nur 20 Euro kostet. Ich spiele viel zu selten die Switch, dass sich das für mich lohnen würde. Die Spiele, die man mir anbietet, interessieren mich mal gar nicht und sind auch schon 17.000 Mal gerebootet worden. Also finde den Dienst insgesamt uninteressant und jetzt verfolge ich dann auch noch im Netz und bei Twitter, dass anscheinend dieser Dienst wohl auch noch nicht so richtig gut funktioniert und da wohl auch einiges auch technisch noch nicht gut sein soll und das wäre natürlich dann also der absolute Super-GAU. Man sagt so, wer braucht das? Also ich brauche es nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt die eine Stunde Dröhnung erste DVP gebraucht. Jetzt bin ich am Ende angekommen. Eine Stunde lang alleine einen Podcast zu moderieren, dass der hoffentlich halbwegs unterhaltsam und erträglich ist, ist eh schwer genug. Ob es mir gelungen ist oder nicht, weiß ich nicht. Wenn ihr das hier bis zum Schluss durchgehalten habt, dann ist es mir zumindest bei euch wohl ganz gut gelungen. Für eure Geduld und für euer Interesse bedanke ich mich auch an dieser Stelle, wünsche euch ein schönes Wochenende, wünsche uns allen jetzt einen guten Start in den Oktober. Wir werden irgendwann zurück sein im Oktober mit der Oktoberausgabe des ersten DVP. Ich hoffe dann sehr mit Holle wieder an meiner Seite. Dann wird uns wieder was von Destiny erzählen und vielleicht auch von dem einen oder anderen Spiel. Vielleicht erscheinen wir schon recht bald. Dann können wir nochmal über Fußballspiele spielen. Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Vielleicht werden wir aber auch erst Ende Oktober kommen und dann unsere ersten Eindrücke von Red Dead Redemption erzählen. Ich weiß es in dieser Sekunde noch nicht, wann die Oktoberfolge erscheint. Nur eins weiß ich, es wird eine Oktoberfolge geben. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich über euer Feedback, über Twitter und über unseren Best Ager Gamer Discord Server. Danke für eure Geduld, danke für eure Zeit und vielen Dank für euer Ohr. Tschüss aus Hamburg.